ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Wir lassen uns heute auf ein Abenteuer ein in zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Ich würde jedenfalls sagen, dass es ein Abenteuer ist, was wir gleich vorhaben. Auf jeden Fall ist es ein grandioses, unterkühltes Erlebnis. Wir sind im ewigen Eis in der größten Höhle der Welt bei Salzburg. 42 Kilometer lang ist diese Eisriesenwelt im Salzburger Land. So genug, mehr soll uns Carsten Fick erzählen, der nämlich hat sich durch die Unterwelt gefroren. Hallo Carsten.
Hallo Udo, grüß dich.
Carsten, sind Höhlen schon immer dein Ding gewesen oder war das jetzt deine erste praktisch?
Also ich bin jetzt kein ausgesprochener Höhlenmensch, Höhlenforscher schon gar nicht. Aber mich reizen solche Geschichten. Ich finde das spannend, wie du richtig sagst, kleine Abenteuer. Man erfährt natürlich auch immer ein bisschen was über die Entstehung, über die Natur und über die Menschen, die zum Beispiel diese Höhle entdeckt haben. Ich war vor Jahren schon mal in insgesamt zwei anderen Höhlen, habe da auch so eine geführte Tour mitgemacht. Aber das hier, das ist im Vergleich eine andere Dimension, die Eisriesenwelt. Da spielt eben auch das Eis eine ganz entscheidende, eine besondere Rolle. Das Licht, die Eisformation, das ist schon, würde ich sagen, einmalig.
Carsten, du kennst Höhlen so ein bisschen. Wer war denn dann noch so an deiner Seite als Höhlenforscher?
Also man muss sich da ehrlich gesagt auch nicht groß trauen. Man läuft da ja auch nicht alleine durch so eine Höhle im Dunkeln und findet am Ende vielleicht den Ausgang nicht wieder. So ist das nicht. Das sind geführte Touren mit wirklich erfahrenen Höhlenführern. Die kennen sich natürlich bestens aus, die kennen jede Eisskulptur mit Namen, die kennen die Entstehungsgeschichte. Also man geht da deutlich schlauer raus, als man reingegangen ist. Und das machen auch viele täglich. Zu Hochzeiten sind das hunderte Besucher in kleinen Gruppen. Ich war zunächst mit einem Experten allein unterwegs, habe mich dann aber auch noch einer Gruppe angeschlossen, um mal zu hören, wie denen das so gefallen hat. Also ist schon eine Riesenattraktion dort im Salzburger Land, heißt ja auch Eisriesenwelt.
Und es heißt Eisriesenwelt, weil es die größte Höhle der Welt ist. Muss man sich darauf vorbereiten, so richtig um diese Höhle wertschätzen zu können? Oder bist du einfach so drauf los?
Also ich habe natürlich ein bisschen was über die Höhle vorher gelesen, wusste, dass das ganz spannend wird. Aber ich habe mich jetzt nicht konditionell nochmal vorbereitet. Ich habe auch nicht zu Hause irgendwie stundenlang im Dunkeln gesessen, um mich an das mangelnde Licht zu gewöhnen. Also was das angeht, eher drauf los. Sind ja auch jung und alt dabei, groß und klein. Und viele wissen auch gar nicht so ganz genau, was da in der Höhle, was sie da wirklich erwartet.
Das Eishöhlenabenteuer beginnt jetzt, ein bisschen vorbereitet, mit Carsten Fick.
Der Weg ins Eis beginnt mit einer gemütlichen Wanderung. Auf gut 1000 Metern Höhe, oberhalb des kleinen Örtchens Werfen, geht es seicht bergauf. Nach gut 20 Minuten erreicht man plötzlich eine kleine Seilbahn. Steil geht es in der Gondel mit 6 bis 8 Personen nach oben. Der Ausblick ins Salzburger Land ist atemberaubend. Die 500 Meter Höhenunterschied im Bergmassiv des Tennengebirges sind schnell geschafft. Nach dem Ausstieg aus der Seilbahn sind es nur noch wenige Minuten durch einen Tunnel im Berg bis zum Eingang der Eishöhle.
Ja, das ist ein Naturerlebnis, aber es ist auch ein bisschen abenteuerlich. Sobald wir die Türe zur Höhle öffnen, pfeift uns der Wind mit bis zu 100 km/h entgegen. Das heißt, die Leute ein bisschen Angst haben sie zum Teil. Sobald man in der Höhle drinnen ist und das Magnesiumlicht das erste Mal brennt und man die Dimensionen sieht, sind eigentlich alle fasziniert.
Beschreibt Franz Reinstadler. Er ist Höhlenführer und der Betriebsleiter der Eisriesenwelt. Rund 160.000 Besucher kommen jedes Jahr aus aller Welt in die weltweit größte Eishöhle. Einigermaßen gut zu Fuß sollte man allerdings sein. Mütze, Handschuhe, feste Schuhe und eine wärmende Jacke sind ebenfalls von Vorteil. Viele Besucher haben dann aber kaum eine Vorstellung, was sie in der Höhle erwartet.
Die Leute kommen mit den unterschiedlichsten Erwartungshaltungen zu uns. Aber meistens wissen sie nicht, was wirklich auf sie zukommt. Wir haben in der Höhle kein Licht. Wir verwenden noch Karbidlampen und verbrennen Magnesium. Das verschafft einfach eine ganz eigene Atmosphäre und einen ganz eigenen Eindruck. Wirklich, wie es vor 100 Jahren auch noch war. Die Größe der Hallen, mit dem rechnet eigentlich keiner. Wie riesig die Hallen so hoch am Berg noch sein können. Und es sind einfach die meisten Leute total begeistert, was die Natur da geschaffen hat.
€38 kostet dieses Naturerlebnis inklusive der Fahrt mit der Gondel und einschließlich einer fast 90-minütigen launigen und informativen Führung durchs Eis. Viele Besucher sind so begeistert, dass sie nicht zum ersten Mal hier sind, so wie dieser sehr rüstige Rentner mit seiner Frau aus Sachsen.
Ja, wir waren bereits in den vergangenen 20 Jahren schon zweimal in dieser Hölle gewesen, wissen also, wie toll das ist, diese wunderschönen Eisgebilde, die eben weltweit einmalig sind. Das letzte Mal ist ja 11 Jahre her und man weiß zwar ungefähr noch, wie es war, aber nicht mehr die Einzelheiten. Also das sagen wir noch mal heute alles in uns auf, die Bilder.
Und dann kann sie starten, die Tour durchs Eis. Sigi, einer der Höhlenführer, der diesen Job schon gut 20 Jahre macht, stimmt die Besucher vor dem Eingang noch mit ein paar ehrlichen, aber durchaus nützlichen Wahrheiten ein.
Eine gute Stunde lang sind wir drin unterwegs, und zwar bei einer Temperatur um den Gefrierpunkt 0 Grad Celsius, wobei uns aber nicht allzu kalt werden sollte. Viel Bewegung steht uns nämlich noch bevor, und zwar in Form von 1400 Stufen, das heißt 700 Treppchen hoch, 700 Stufen runter. Das entspricht in etwa einem 40-stöckigen Haus. Ja, die Begeisterung sehe ich jetzt in Grenzen.
Ja, es gibt die ersten nachdenklichen Gesichter. 700 Stufen rauf und 700 Stufen auch wieder runter. Durchaus eine Herausforderung, die sich aber auf jeden Fall lohnt. Für ein einzigartiges Naturerlebnis und ein kleines, beeindruckendes Abenteuer. Am Höhleneingang weht ein kräftiger Wind. Es zieht. Durch die Spalten, die Öffnungen irgendwo im weit verzweigten, mehr als 40 Kilometer langen Höhlensystem entsteht ein Kamineffekt. Zudem sorgt diese Zugluft für eine fast gleichbleibende Temperatur von um die 0 Grad. Allein hier im Dachsteinkalk des Tennengebirges sollen mehr als 1000 Höhlen existieren. Die wenigsten davon sind allerdings erforscht. Samuel ist unser Guide, ein 20-jähriger Sportstudent, den die 1400 Stufen kaum beeindrucken. 4 bis 5 Mal geht er die Tour an besucherstarken Tagen, und das durchaus mit Begeisterung.
Ist super, weil man hat dann einen sehr aktiven Job, einfach faszinierend, was eben alles von der Natur geschaffen werden kann. Das ist hier natürlich alles ohne Menscheneinfluss, obwohl es im Sommer so warm ist. Trotzdem noch so viel Eis da sein kann und natürlich auch immer noch wächst. Und sonst ist natürlich auch immer sehr cool, weil wir aus allen Ecken und allen Ländern eigentlich Gäste herbekommen, mit denen man sich dann unterhalten kann. Natürlich sehr vielseitig und auch sehr cool dann.
Samuel hat viel zu erzählen über die Entstehung, die Größe der Höhle, über die Eisskulpturen. Er hat aber auch ganz praktische Hinweise.
Und die Größen unter euch, die passen jetzt beim nächsten Stück vielleicht ein bisschen auf den Kopf auf, weil die Decke ist ein bisschen niedriger als sonst.
Beleuchtet durch einige wenige Karbidlampen und einen Magnesiumstreifen, den Samuel immer wieder entzündet, geht es weiter rein in den Berg. Ein einzigartiges Licht, in dem die Eisformationen bläulich schimmernd zu Kunstwerken werden. Die allermeisten dieser Skulpturen haben natürlich auch einen Namen, der sich mit etwas Fantasie optisch auch erschließt. Es kann aber auch passieren, dass es temperaturbedingt an den Eisformationen gravierende Veränderungen gibt.
Das ist der Hugin, also nach dem Raben vom Odin benannt. Und da haben wir leider letztes Jahr die Hälfte verloren. Das ist dann geschmolzen. Also das war vorher, war hier eigentlich wirklich so ein Kopf, der ausgeschaut hat wie ein Rabe. Deswegen eben auch der Name, und der ist dann eben eigentlich, wie gesagt, direkt am Hals da, ist dann eben, ich sag mal, ganz böse geköpft worden.
Der Hugin, in der nordischen Mythologie einer der Raben Odins, also inzwischen ein Rabe ohne Kopf, kann passieren, besonders in einem wärmeren Sommer. In der Höhle geht es weiter rein ins Eis, und es wird durchaus sportlich. Betriebsleiter Franz Reinstadler.
Hier am Anfang ist die Eisdicke so zwischen 1 und 2 Metern. Und umso weiter man raufkommt, umso dicker wird das Eis. Und bis zu 25 Meter haben wir dann Steige. Ja, wir müssen jetzt über den großen Eiswall hinauf. Das ist das dickste und steigste Eis in der Höhle. 25 Meter, senkrechte Höhe. Treppe, 45 Grad Neigung, 60 von den steilen Stufen. Danach wird es etwas flacher.
Carsten, weiter rein ins Eis. Wenn es da weitergeht, wie viel Fitness sollte man mitbringen?
Also man muss da jetzt nicht besonders sportlich sein, um diese Höhle zu erkunden. Da sind, wie gesagt, Kinder dabei, da sind Menschen dabei, die die 70 schon deutlich überschritten haben. Das ist alles sehr gut machbar. Man sollte ja noch einigermaßen gut zu Fuß sein. Immerhin 700 Stufen rauf, 700 Stufen auch wieder runter. Die sind aber sehr gut zu gehen. Das ist wie eine kleine Wanderung. Es gibt viele Pausen, es gibt Erklärungen, es gibt Fotostops. Ganz wichtig natürlich, also man kommt da nicht völlig geschafft oder erschöpft wieder raus. Ich habe ehrlich gesagt niemanden getroffen, der gesagt hat, oh, das war jetzt vielleicht doch ein bisschen anstrengend. Die Freude, die Begeisterung, die war auf jeden Fall deutlich größer.
Das ist ja schon mal ein großes Stück, tja, wie soll ich sagen, Naturgewalt. Wie ging es dir? Wird man da so ganz klein und bedeutungslos angesichts dieses großen Raumes so? Hast du das so empfunden?
Naja, solche Besuche haben natürlich auch immer zumindest für mich so ein klein bisschen was Philosophisches, was Spezielles, wenn man bedenkt, wie so eine Höhle zum Beispiel in Jahrtausenden, Zehntausenden entstanden ist, wie Wasser irgendwo oben eintritt, dann gefriert, dann Eisformationen bildet, die tauen dann wieder oder entstehen wieder neu im nächsten Winter. Das ist schon alles sehr gewaltig, auch verglichen mit den vielleicht 100 Jahren, die wir als Mensch so schaffen, wenn wir gut drauf sind. Also das macht schon nachdenklich, ist aber auch schön.
100 Jahre, Carsten hat was vor, haben wir uns gemerkt. Etwas weniger Zeit, 90 Minuten Rundgang in der Höhle. Carsten, reicht das oder kann es sinnvoller sein, sich viel, viel mehr Zeit zu nehmen?
Ich finde, das reicht für die ersten Eindrücke, für die reichlichen Informationen, die man bekommt. Das ist ja, wie gesagt, eine geführte Tour mit Guide, mit einem Höhlenführer. Und diese Tour, die ist dann nach 90 Minuten ungefähr auch zu Ende. Also man läuft da nicht allein noch mal los ins Nirvana. Aber ich habe ganz viele Leute getroffen, die gesagt haben, wir haben das vor ein paar Jahren schon mal gemacht. Wir waren so begeistert und sind deshalb jetzt noch mal wiedergekommen. Und es sieht zum Teil dann auch ganz anders aus. Das Eis hat sich verändert, andere Eisformationen. Also ein zweiter Besuch, das war kein Einzelfall.
Darf man denn überhaupt noch weiter hinein? Wir haben eben davon gesprochen, ob es noch länger geht. Ginge das überhaupt?
Nee, das geht eigentlich nicht. Die Höhle ist gut 42 Kilometer lang, sehr verzweigt. Die größte Eishöhle der Welt, wie gesagt. Begehbar, präpariert für Besucher sind ungefähr 1,5 Kilometer. Man muss sich das vielleicht so vorstellen, da geht es außerhalb des Rundgangs zum Teil auch ganz steil bergauf. Da bröckelt mal was, da fällt auch mal ein Eiszapfen. Also man muss da schon auf einer sicheren Route unterwegs sein. Das ist dieser Rundgang und das Gute ist, man sieht auf diesem Rundgang alles. Man sieht riesige Hallen, man sieht Eisformationen, alles in diesem bläulichen Licht der Karbidlampen. Also das ist dann schon wirklich sehr beeindruckend.
Jetzt der Eishöhle, zweiter Teil mit Carsten Fick.
So, ab hier beginnt jetzt der Weg nach unten. Der Weg nach unten geht nach unten. Also dementsprechend ein bisschen aufpassen, vielleicht mehr aufs Gehen konzentrieren, weniger aufs Foto machen.
Dieser Hinweis hat seine absolute Berechtigung. Es soll gelegentlich vorkommen, dass bei all den beeindruckenden Eismotiven die eine oder andere Stufe verpasst wird. Der Aufstieg ist also geschafft, es beginnt der etwas entspanntere Teil der Tour. Schillernde Eisformationen, hohe Hallen oder enge Gassen direkt durchs ewige Eis. Samuel beschreibt eine riesige Skulptur, die allerdings nur noch mit sehr viel Fantasie an ein Tier erinnert.
Das ist der Eiselefant. Der ist ja heutzutage nicht mehr ganz so gut erkennbar. Das liegt daran, dass wir keine Kontrolle darüber haben, wie sich das Eis über die Jahre verändert. Vorne bei dem Loch kann man noch ein bisschen den Rüssel sehen. Hier, wenn man sagt, okay, da hat man die Vorderbeine, da die Hinterbeine. Aber heutzutage würde man wahrscheinlich eher sagen, ist ein Mammut und kein Elefant mehr.
Das ist das Los vieler Tiere und Eisskulpturen. Der Zahn der Zeit, der Klimawandel nagt an ihnen. Auch wenn in den Wintermonaten, in denen die Höhle geschlossen ist, die Eismassen zunehmen, so schmelzen Elefant oder der Rabe von Odin im Sommer doch Stück für Stück dahin. Die Höhle ist im Wandel, weiß auch Betriebsleiter Franz Reinstadler.
Wir haben jetzt schon gemerkt, die letzten zwei Winter waren deutlich zu warm und es war viel zu wenig Niederschlag, also viel zu wenig Schnee am Berg. Das heißt, es ist nicht so viel Eis neu dazugewachsen, wie wir uns erhofft haben. Einfach die Temperatur, also die Kälte fehlt uns.
Während kilometertief in der Höhle drin die Eismassen noch immer stabil sind, so nehmen sie besonders im Eingangsbereich deutlich ab. Was auch zur Folge hat, dass die Mitarbeiter aktiv werden müssen, wenn es für die Besucher gefährlich werden könnte.
Wenn es kritisch wird, wenn der Wind zu viel Eis wegschmilzt oder zu viel Eis ausfrisst, dann schneiden wir die Figur unter Umständen um oder wir verkleinern sie mit der Motorsäge, einfach damit es nicht mehr gefährlich ist. Die Eiszapfen werden mit dem Gewehr runtergeschossen, die was an kritischen Stellen sind, wo es gefährlich für den Besucher werden könnte, einfach um immer die Sicherheit zu gewährleisten.
Mit dem Schrotgewehr auf Eiszapfen natürlich, wenn keine Besucher in der Höhle sind. Es gibt aber noch weitere Besonderheiten, die zu bestaunen sind.
Wir stehen da jetzt in einer der größten Hallen dieser Höhle. Es ist der Alexander von Mörk-Dom. Die Halle ist gute 70 Meter lang und mehr als 40 Meter hoch.
Alexander von Mörk, ein Höhlenforscher, der hier 1913 der Erste war, der mit einfachsten Mitteln einen steilen Eiswall erklomm, der bis tief in die Höhle in diese Halle vordrang. Und er war sich damals schon sicher, dies sei die größte Eishöhle der Erde. Eine Halle, in der Tat wie ein Dom. Und noch etwas erinnert an eine Kirche.
Alexander von Mörk ist 1914 im Ersten Weltkrieg im Alter von 27 Jahren verstorben. Und einer seiner letzten Wünsche war es, hier in der Höhle beerdigt zu werden. Und dieser Wunsch wurde ihm dann auch erfüllt. Und hier in der Halle steht seine Urne.
Nach fast 90 Minuten, nach hunderten Fotos, spannenden Informationen und beeindruckenden Eiskunstwerken wird es im Ausgang der Höhle wieder etwas lauter und hektischer. Die nächste Gruppe wartet auf Einlass. Die eigenen Augen müssen sich wieder ans Tageslicht gewöhnen. Wir treffen den Höhlenführer Sigi wieder, der die Gäste schon kurz vor der Tour launig auf die 1400 Stufen vorbereitete. Seit mehr als 20 Jahren ist er in der Eishöhle dabei. Er weiß also, was vor 10 oder 20 Jahren noch anders war.
Die Leute waren fitter. Da konnte man ein ganz anderes Tempo durch die Höhle durchgehen. Momentan sind wir ja im Schneckentempo unterwegs. Nicht so langsam, wie wir hochgehen und wieder runter, das hätte es früher nicht gegeben. Nicht einmal die Jungen sind mehr fit.
Dauerte eine Führung vor 10 oder 15 Jahren noch gut 60 Minuten, so kommen die meisten Gruppen heute häufig erst nach gut 90 Minuten wieder zum Ausgang. Der Hauptgrund, neben der körperlichen Fitness, die intensive Nutzung der Handykamera. Trotzdem hat die Eishöhle für den 42-Jährigen aber kaum etwas von ihrer besonderen Strahlkraft, ja sogar spirituellen Inspiration verloren.
Ja, für mich ist das Faszinierende, die Ruhe und die Dunkelheit. Das haben wir heraus nicht. In der hellen Welt ist immer alles Stress und alles muss schnell gehen. Und in der Höhle, da hat man Zeit und da kommt man zur Ruhe und da kann man die Dunkelheit ein bisschen genießen.
Sigi genießt die Dunkelheit, die Ruhe. Und in der Tat, auch die Besucher stehen oft staunend vor den schimmernden Eisgebilden. Ob im Eispalast, im vom Mörk-Dom, vor dem Eiselefanten oder dem Hugin, dem Raben Odins. Bilder zum Genießen, ob mit oder ohne Handykamera. Übereinstimmende Meinungen, die am Ausgang so klingen.
Sehr beeindruckend auf jeden Fall, weil es erstens so toll ausgebaut ist, weil es so groß ist, so gigantisch und ja, einfach beeindruckend.
Wunderbar, also das ist ein einmaliges Erlebnis, ne? Wie groß die Höhlen dann auch in der Mitte sind, ne? Welche Höhlenräume sich da gebildet haben, ne? Und vor allem beim Klimawandel, wie viel Eis dann tatsächlich noch vorhanden ist hier. Ne?
Ich bin doch schon das zweite Mal hier und ich finde es immer einfach nur mal großartig und das Eis ändert sich ja auch ja immer wieder. Also vor 2 Jahren hat es ein bisschen anders angeschaut als jetzt heute, daher, ich komme gerne wieder.
Super, der Eiselefant, der war toll.
Wunderschön und sehr empfehlenswert. Für alle, die hier noch nicht waren, das mal anzuschauen.
Der Eiselefant im
Und durch den Klimawandel ist das ein großes Thema gewesen da unten, Carsten?
Also ist auf jeden Fall ein Thema, wie überall in den Bergen, in den Alpen. Ganz großes Thema würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Der Klimawandel hat Einfluss auch auf diese Höhle. Wenn es warm wird, wenn es in der Höhle taut, dann wird es auch gefährlich. Im Winter, wenn es richtig kalt ist, dann ist die Höhle ohnehin geschlossen. Und die Höhle, besonders die Eisformation, das verändert sich auch alles. Eben wenn zum Beispiel beim Eiselefanten der Rüssel plötzlich wegschmilzt, dann ist es nur noch ein Mammut oder am Ende vielleicht auch nur noch ein Esel. Also ein bisschen Fantasie muss man da schon mitbringen.
Carsten, die Eishöhle im Salzburger Land, haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Da ist ja Salzburg nicht weit. Sollte man hin?
Ja, meine Empfehlung, Salzburg unbedingt machen, unbedingt mitnehmen, wenn man schon mal da ist. Salzburg, das ist Kultur, Salzburg ist Geschichte, Salzburg ist natürlich Mozart, da klingt das an jeder Ecke. Salzburg ist natürlich auch kulinarisch nicht zu verachten, Stichwort Salzburger Nockerl, leckere Süßspeise zum Dessert zum Beispiel oder die Kaffeehäuser, auch da muss man sich mal ein bisschen treiben lassen und dann natürlich auch unendlich viele tolle Sehenswürdigkeiten.
Es klingt an jeder Ecke, jetzt nach Salzburg mit Carsten Fick.
Salzburg ist Musik. Ob mit einer Flöte, einem kleinen Piano, ob mit oder ohne Gesang oder wie hier auf einem Saiteninstrument, die Stadt klingt. Männer und Frauen, jünger und älter, präsentieren besonders in der Altstadt rund um den barocken Dom ihr musikalisches Talent. Die meist klassischen Klänge gehören zum Stadtbild oder besser Stadtklang einfach dazu. Touristen bleiben stehen, hören zu, applaudieren und geben gern den ein oder anderen Euro. Das entschleunigt bei einem Bummel durch die schmalen, zum Teil mittelalterlichen Gassen. Genau die richtige Untermalung für einen gemütlichen Stadtrundgang.
Ich würde empfehlen, auf jeden Fall sich ein bisschen treiben zu lassen, gerade in der Getreidegasse, in den Durchhäusern. Da kann man sich wunderbar verlieren, weil eben gerade in diesen kleinen Passagen so diese alteingesessenen kleinen Boutiquen, Kaffeehäuser, schöne Innenhöfe, so kleine historische Stadttürme sich befinden und einfach mal drauf losmarschieren und sich dort niederlassen, wo es einem gefällt.
Erzählt Astrid Zehentmeier. Sie ist Stadtführerin in Salzburg und das seit 15 Jahren. Fachkundig und mit viel Humor beschreibt sie die historischen Brunnen, den Dom zu Salzburg oder auch die Durchhäuser, durch die man, wie es der Name beschreibt, hindurchgehen kann, um auf die nächste Straße zu gelangen. Zwischendurch muss aber auch noch Zeit sein für einen verlängerten, eine Melange oder auch einen Cappuccino. Denn das hat in Österreich und natürlich auch in Salzburg Tradition.
Und seit 2011 ist die österreichische Kaffeehauskultur immaterielles Weltkulturerbe. Die Begründung der UNESCO war, man konsumiert Raum und Zeit, aber am Schluss steht nur der Kaffee auf der Rechnung.
Eine sehr entspannende Tradition, die es auch in Salzburg schon seit Jahrhunderten gibt. Wobei, es gab Zeiten, da war selbst das Kaffeehaus nur für bestimmte Personen zugänglich.
Also der Mozart war sehr gerne drinnen und seine Schwester, die Nannerl, durfte aber nicht. Das war nicht vorgesehen, dass Frauen damals im 18. Jahrhundert ins Kaffeehaus gingen.
Eine Tatsache, die zum Glück in den 1850er Jahren abgeschafft wurde. Wolfgang Amadeus Mozart ist mit Sicherheit der berühmteste Sohn der Stadt. Hier verbrachte er ungefähr ein Drittel seines Lebens. Hier wurde er geboren. Was man natürlich an allen Ecken und Enden, besonders an den Souvenirständen, nicht übersehen kann. Auch und besonders vor dem Café Fürst.
Ja, die Familie Fürst, der Paul Fürst, hat die Mozartkugel erfunden, 1890, 100 Jahre nach dem Tod von Wolfgang, von Mozart. Und das war so das erste süße Souvenir, das man sich aus Salzburg mitnehmen konnte. Und das sind die einzigen, die sich Original nennen dürfen, weil der Paul Fürst hat 1905 an der Weltausstellung in Paris teilgenommen und die Goldmedaille gewonnen. Und darum darf die Familie das Original nennen.
Und wenn man dann die eine oder andere Mozartkugel probiert hat, ob original oder nicht, dann sollte der Stadtbummel natürlich noch etwas weitergehen. Zu sehen, zu erleben gibt es jedenfalls genug. Drei Highlights von Stadtführerin Astrid Zehntmeier.
Ich würde auf jeden Fall das Mozarts Geburtshaus, das ist ein Museum, das kann man kompakt in einer Dreiviertelstunde sich anschauen. Dann würde ich auf jeden Fall auch die Festung Hohen Salzburg, das Wahrzeichen der Stadt, und den Salzburger Dom, speziell rund um Mittag, da gibt es immer jeden Tag ein wunderschönes Orgelkonzert. Das ist ein absolutes Highlight.
Ein in der Tat ganz besonderes Konzert. Außer sonntags, immer mittags um 12 Uhr für 9 Euro in der beeindruckenden Kathedrale im Dom zu Salzburg. Ein fast schon meditatives Erlebnis, das die Domorganistin Judith Trifellner-Spalt den Gästen anbietet. Die Kirche ist jedenfalls gut gefüllt.
Es ist sehr einladend für die Menschen, die für eine halbe Stunde hier zur Ruhe kommen und diese Klangwelt der Orgeln im Salzburger Dom, die sehr besonders ist, kennenlernen können. Und die Vielseitigkeit der verschiedenen Orgeln, weil wir haben ja hier 7 mechanische Orgelwerke, die können wir hier eben zeigen.
Und wenn einem so viel Schönes und Besinnliches wird präsentiert, dann darf auch im Dom zu Salzburg gerne mal applaudiert werden.
Carsten Salzburg, mehr als ein Abstecher, mehr auch als Mozart. Für Höhle und Stadt eine Woche oder was meinst du?
Ich finde, eine Woche ist auf jeden Fall eine gute Zeit. Die Eishöhle, das ist eine Tagestour, ein Tageserlebnis. Dann vielleicht 3-4 Tage Salzburg, je nachdem, wie viel Kultur, wie viel Mozart man aufnehmen möchte. Da gibt es ausreichend zu sehen, zu erleben. Und dann natürlich auch das Salzburger Land, also die direkte Umgebung, extrem schön für Wanderungen, ob mit oder ohne Fahrrad. Also eine Woche, finde ich, ist eine gute Zeit. Dann ist das schön entspannt und nicht zu hektisch. Und dann hat man am Ende wirklich viel gesehen und viel erlebt.
Mit Carsten Fick, mit dem Höhlenforscher Carsten Fick, haben wir die Eisriesenwelt kennengelernt. Danke, Carsten, das war wirklich wunderbar eisig.
Sehr gern.
Und das war zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Sabine Korbmann, Georg Czoske und Udo Schmidt.
Podcast von NDR Info.